SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Ich bin Katharina Borchert und ich begrüße Sie zu einer Sendung zur Frankfurter Buchmesse, die in diesem Moment noch läuft, aber in 2 Stunden schließt. Ich war auf der Messe, habe dort viel aufgenommen. Wir haben also viel vor in dieser Sendung. Lassen Sie sich überraschen. Als erstes habe ich Kolleginnen und Kollegen auf der Messe gefragt, was ihr Buch des Herbstes ist.
Mein Buch des Herbstes ist Jenseits der See von Paul Lynch, dem Booker-Preisträger des letzten Jahres. Und dieses neue Buch, da geht es um einen Fischer und einen Praktikanten, die aufs Meer gehen, in dem Moment, wo alle Fischer schon zurückkommen, weil ein Sturm aufzieht. Und die beiden fahren aber trotzdem raus. Und was da passiert in dieser Art Kammerspiel auf dem Boot, das ist wirklich in seiner Existenzialität so außergewöhnlich. Und ich habe dieses Buch so verschlungen, dass ich jedem Menschen dieses Buch ans Herz legen möchte.
Mein Buch des Herbstes ist ganz eindeutig Die Wut ist ein heller Stern von Anja Kampmann. Das ist ein unglaublich durchschüttelnder und imposanter und gewaltiger Roman über Hamburg in den 30er Jahren, 33 bis 37, speziell St. Pauli, Unterhaltungsindustrie, die ausgesetzt ist den Bedrängungen durch den Nationalsozialismus. Und Anja Kampmann findet eine so eigene, rauschhafte Sprache, der man sich kaum entziehen kann. Mich hat es fassungslos gemacht, dass dieses Buch überhaupt keine Rolle gespielt hat bei der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Egal, die Longlist ist ja nicht alles. Es ist wirklich ein toller Roman.
Ja, mein Buch des Herbstes ist Nanon von George Sand. Brandneues Buch, ist 1872 erschienen, aber kam jetzt gerade in einer wunderbaren Neuübersetzung von Elisabeth Edel neu raus und erzählt im Prinzip die Geschichte der Französischen Revolution aus Sicht eines Bauernmädchens. Das ist eben diese Nanon, die ist leibeigen am Anfang, ist Analphabetin und dann eignet sie sich immer mehr Wissen an, lernt schreiben und diese Geschichte wird erzählt aus der Perspektive der alten Frau, die ihr Leben erinnert. Ja, Nanon ist wirklich ein ganz wichtiges Buch, finde ich, in diesem Herbst und obwohl es von 1872 ist, scheint es mir sehr, sehr aktuell zu sein.
Das waren die Literaturkritiker Stefanie von Oppen, Alexander Soloch und Tilla Fuchs. Und die empfehlen Jenseits der See von Paul Lynch und Die Wut ist ein heller Stern von Anja Kampmann und die Neuübersetzung von Nanon von George Sand. Und jetzt Zeit für einen kleinen Messeüberblick.
Und ich stehe jetzt mit meinem Kollegen Carsten Otte auf der Agora, auf der Frankfurter Buchmesse, inmitten der Hallen. Um uns herum sind viele Menschen, viele Besucher, viele Essstände, Springbrunnen und andere Dinge zur Unterhaltung der Messebesucher. Und wir wollen jetzt sprechen darüber, was hier eigentlich dieses Jahr so los ist, so los war. Was sind die heißen Themen, was sind die Trends, was wurde diskutiert? Und ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung, Carsten. Hallo.
Hallo.
Ja, 4000 Aussteller sind zur Messe gekommen aus 130 Ländern. Das ist viel, aber nach wie vor nicht so viel wie vor der Pandemie. Also von der Corona-Delle hat sich die Buchmesse noch nicht so ganz erholt, oder? Wie ist denn dein Eindruck? Wie lebendig ist die Frankfurter Buchmesse?
Ich würde schon sagen, dass die Frankfurter Buchmesse an vergangene Erfolge anknüpft. Es ist schon deutlich erkennbar, dass es auch wieder mehr Publikum gibt. Schon an den ersten Tagen waren die Gänge voll. Das ist ganz offensichtlich. Und es hat sich etwas verändert. Du hast es ja gerade eben auch schon erwähnt, diese Agora, die in den Jahren zuvor auch immer ein Ort der Auseinandersetzung der politischen und literarischen Diskussion war, ist nun wirklich den sehr unterschiedlichen Street-Food-Waggons vorbehalten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Frankfurter Buchmesse durchlebt eine Verschiebung hin zu einer Eventisierung. Das ist natürlich ganz nett. Ich habe mich so durchgegessen durch Chongqing-Nudeln, Burritos und so weiter. Das ist alles ganz lustig. Aber die Buchmesse findet hier auf diesem Platz jetzt nicht mehr im engeren Sinne statt. Das ist vielleicht auch nötig. Wir werden darüber sprechen, weil der Buchmarkt, das Buchgeschäft in einer großen Krise ist.
Genau, unter anderem ist jetzt auch hier mitten auf der Agora der Pavillon weg, in dem in den letzten Jahren immer sehr schöne literarische Veranstaltungen stattgefunden haben und das Lesezelt. Mein Eindruck ist, es ist eine politisch eher ruhige Messe, keine größeren Skandale. Ich habe nicht mal KI als großes Thema entdeckt, das hat mich ein bisschen gewundert. Oder habe ich was übersehen? Wurde irgendwas heiß diskutiert an mir vorbei? Gibt es Themen auf der Messe, auf die du gestoßen bist, die wichtig sind?
Also ich würde leise widersprechen wollen, was das Thema KI angeht, denn tatsächlich ist es so, dass das alles bestimmende Thema ist. Das war schon bei der feierlichen Eröffnung so. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ja von einem digitalen Vampirismus gesprochen, hat die Tech-Firmen aus den Vereinigten Staaten frontal angegriffen. Es hat dann auch schon Reaktionen von amerikanischer Seite gegeben. Und seitdem wird darüber gesprochen, nahezu kein größeres Podium kommt ohne eine KI-Debatte aus, ob das jetzt das ARD-Forum ist, ob das die neue Center Stage ist. KI ist in aller Munde, das muss man schon sagen. Ich komme gerade von einem klassischen Standbesuch beim Beck Verlag und da findet man auch das Stichwort von Wolfram Weimer. Digitaler Kolonialismus heißt das Buch von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig. Und da geht es genau um die Tech-Konzerne und die Großmächte, wie sie sich die Welt neu aufteilen. Also ich habe den Eindruck, sowohl in den öffentlichen Debatten der Buchmesse als auch in den Büchern, um die es ja hier auch eigentlich gehen sollte, ist KI in aller Munde, zumal es ziemlich viele juristische Themen gibt. Einfach zum Beispiel die Frage, wenn jetzt Urheberrechte verletzt werden in Europa, aber diese Tech-Konzerne in den Vereinigten Staaten sind, wo wird prozessiert? Das ist sehr, sehr kompliziert und ich glaube, das wird uns auch die nächsten Jahre auch auf der Frankfurter Buchmesse weiterhin beschäftigen.
Und es wird uns sicherlich auch beschäftigen, ob Bücher in Zukunft, also Belletristik, noch 100% von menschlicher Hand geschrieben werden oder inwieweit KI genutzt wird. Dieses Jahr ging der Deutsche Buchpreis an ein Buch von Dorothee Elmiger. Für den Roman Die Holländerinnen wurde sie ausgezeichnet. Den hat sie selbst geschrieben, den hat sie nicht mit KI geschrieben. Ein super Buch, eine super Entscheidung, finde ich. Ich habe auch gesehen, dass die Reaktionen allgemein sehr positiv ausgefallen sind. Bist du auch zufrieden oder hattest du andere Favoriten?
Von der Weg muss man sagen, dass wir vielleicht ausgehend von der Shortlist diskutieren müssen. Ich habe ein paar Titel, das kann ich vielleicht schon einflechten, vermisst. Beispielsweise Anja Kampmanns wunderbaren Roman Die Wut ist ein heller Stern oder auch Katharina Polladians Roman Goldstrand. Das habe ich auch in diversen Gesprächen, Kommentaren immer wieder erwähnt. Aber das ist natürlich auch müßig, darüber zu diskutieren, welche Titel nicht auf einer Long- oder Shortlist stehen. Das war nun mal die Entscheidung der Jury. Und für die Jury war der Roman von Dorothee Elmiger das Buch des Jahres und dem kann ich voll und ganz zustimmen und zwar aus einem Grund, weil dieser Roman sich aus der Sprache selbst, aus der Ästhetik her selbst erklärt. Es ist eine furiose Geschichte, eine Schriftstellerin, die eigentlich eine Poetikvorlesung halten will, bekommt das Angebot mit einem nicht näher benannten Theatermacher in den Dschungel von Panama zu fahren, auf den Spuren von zwei jungen Frauen, die dort verschwunden sind. Das sind die titelgebenden Holländerinnen, die eigentlich Niederländer sind, da hat man schon so eine Verschiebung und diese Truppe geht dann in den dunklen Wald. Wir denken an Joseph Conrad, der auch sicherlich eine Rolle spielt in diesem Roman. Und ich könnte immer weiterreden. Abgesehen davon ist dieser Text in indirekter Rede gehalten, ein ganzer Roman im Konjunktiv 1. Das ist so großartig. Hier kommt Literatur zu sich selbst. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich.
Der Roman von Dorothee Elmiger ist gerade nicht lieferbar und so geht das auch den Büchern von Götz Ali und Thomas Pynchon, die ganz neu sind. Da muss man jetzt 2 bis 3 Wochen warten, bis man ein Buch bekommt. Das ist jetzt kein Drama, aber es ist ein bisschen doof, wenn Bücher gerade heiß diskutiert werden. Was ist das Problem da beim Drucken?
Naja, man muss sagen, auch die Druckindustrie leidet unter einem eklatanten Fachkräftemangel und es ist gar nicht so leicht, bei einem Buchpreisgewinn dann Druckslots zu bekommen. Die Leute wollen auch keine Nachtschichten mehr einlegen oder auch Wochenenddienste schieben und das führt dazu, dass die Druckgeschichten mehr oder weniger vorgeplant sind und auch ein Verlag wie der Hansa Verlag sich hinten anstellen muss. Es ist ja doch so, dass ein Buchpreisgewinn dazu führt, dass die Auflage exponentiell nach oben geht. Ich habe gerade mit Vertretern des Hansa Verlags gesprochen. Das Buch wird auf eine so sehr hohe Zahl nachgedruckt und kommt jetzt auch in die Läden. Aber man muss sich wahrscheinlich, bis das dann wirklich ankommt und dann auch online wieder bestellbar ist, einige Wochen warten. Das ist natürlich für den Handel ganz, ganz schlecht. Hinzu kommt, dass die Papierpreise seit Jahren steigen. Und das ist auch etwas, was wir hier auf der Messe ja erleben. Ich halte gerade die letzte werktägliche Printausgabe der Berliner Tageszeitung Tageszeitung Die Taz in den Händen. Sehr schön gestaltet, auf jeder Seite mit Händen. Und die Headline lautet: Halt dich an deiner Zeitung fest. Das ist so ein wehmütiger Abschied von einer Printkultur, von einer Druckkultur, weil auch Zeitungen wissen, dass der Vertrieb immer schwieriger wird, dass Papier auch aus ökologischen Gründen ein Problemstoff nahezu ist. Und das wirkt auch auf die Verlage hinein, die wirklich, vor allem die kleineren, da zu kämpfen haben. Es geht Richtung Digitalität. Und wenn man jetzt diesen Roman von Dorothee Elminger lesen möchte, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ein E-Book zu bestellen. Und das kann man sofort.
Oder zur Bücherei gehen. Auch das kann man sofort. Ja. Wir stehen jetzt hier inmitten des Trubels, um uns herum viele Leute, die essen, viele Leute, die die Hallen wechseln, viele Leute, die auf Bildschirme schauen, wo Dinge gezeigt werden. In der Mitte des Platzes steht eine riesige Asterix-Figur, weil es einen neuen Asterix-Band gibt. Also hier stehen wir sehen alle Hallen. Ich selbst gehe am liebsten durch Halle 5 und 6, muss ich sagen. Genau, ich gucke direkt drauf zu. Und das liegt daran, weil dort die internationalen Aussteller sind. Also ich habe schon gesehen, bei den Koreanern kann man traditionelle Drucke anfertigen. Ich habe bei den Ständen von der arabischen Halbinsel den Sharia Book Council gesehen. Ich habe bei den Brasilianern Caipirinha und La Bamba mitgemacht. Also das ist eine ziemlich wechselhafte und bunte Weltreise im Kleinen. Ich bin da sehr gerne. Welche Orte steuerst du gerne an auf der Buchmesse? Wo findest du interessante Sachen?
Ja, das geht mir ganz genauso. Wir holen uns die ganze literarische Welt nach Frankfurt und meine Wahl fällt auch genau in diese Bereiche. Ich finde es auch durchaus beruhigend, dass man in besagter Halle 6.0 eben nicht nur Verlage von der arabischen Halbinsel findet, sondern auch israelische Verlage. Ich finde das sehr wichtig, denn gerade in dieser angespannten Weltlage muss auf der Ebene der Literatur und der Buchkultur ein vielleicht noch nicht ein Gespräch möglich sein, aber zumindest müssen diese Verlage präsent sein und auch keine Angst haben, hier sein zu können. Seit einigen Jahren besuche ich den Stand der Ukraine, der ja auch unterstützt wird mit öffentlichen Geldern der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Jahr habe ich ein sehr berührendes Erlebnis gehabt, weil ich einen Journalisten und Sachbuchautor kennengelernt habe, der in Uniform, was ja doch ein seltener Anblick ist, in Uniform an dem Stand der Ukraine sein Buch vorstellte. Ein Autor, Wladislav Golovin heißt er, der auf sehr humoristische Art und Weise erzählt hat von einer Einheit, die ich gar nicht kannte, nämlich den Cultural Forces der Ukraine. Power to the Culture, Culture to the Power heißt der Slogan. Und da hat man gesehen, dass es bei dem Krieg in der Ukraine eben auch darum geht, dass die Russische Föderation, dass Putin eben nicht nur Häuser zerstört, sondern eine ganze Kultur zerstören will. Und dass da Schriftsteller eben ihren Fronturlaub nutzen, um hier auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, das beeindruckt mich sehr.
Also viel zu sehen und viel zu erleben hier. Eben hörte man auch noch ein Flugzeug über uns fliegen, denn der Frankfurter Flughafen ist nicht weit von hier. Es ist ein bunter Trubel. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne.
Und mein Name ist Katharina Borchert und hier auf der Messe gibt es viele, viele lange Schlangen und gleich schauen wir uns mal die erste Schlange an. Wie heißt ihr?
Tina und Julia.
Und woher kommt ihr?
Aus Oberösterreich.
Und wie lange steht ihr schon in dieser Schlange?
Ich würde mal sagen 10 bis 15 Minuten.
Das geht ja. Und worauf wartet ihr hier?
Auf den Elkemeist-Container.
Okay, was ist das?
Elkemeist ist ein Fantasy-Buch, wo hier der Container steht zu ein paar gewissen Szenen aus dem Buch.
Was erwartet euch da drin? Es ist irgendwie eine dunkle Kiste, man geht rein und weiß gar nicht, was kommt.
Ja, so ungefähr, aber das kannst du besser erklären. Du hast das Buch gelesen.
Szenen aus dem Buch nachgestellt, also Räume schön dekoriert.
Schön gestaltet, genau.
Das heißt, wenn ihr da reingeht, tretet ihr quasi ins Buch ein?
Ja.
Genau.
Spannend.
Der Fantasy-Bestseller Alchemist von Senlin Yu, jetzt auch als tiefschwarzer, geheimnisvoller Container. Auf der Buchmesse konnte man ihn ausprobieren. Und jetzt kommt Musik, philippinische Schlaginstrumente, auch Gongs, die dem indonesischen Gamelan sehr ähneln. Klar, sind ja auch Nachbarn. Eine kleine Hommage an das diesjährige Buchmessengastland. Da. Und ich begrüße nun Friedrich Arni im Ü-Wagen auf der Frankfurter Buchmesse. Sie kennen Friedrich Arni sicherlich für seine Kriminalromane um den Ermittler Tabor Süden. Fast 2 Dutzend Tabor Süden-Romane gibt es. Aber Friedrich Arni hat auch andere Ermittler erfunden und ihnen auch je mehrere Romane gewidmet. Er hat Drehbücher geschrieben, Dramen und Hörspiele, außerdem Lyrik. Und jetzt einen autobiografischen Text. Schlupfwinkel heißt er und er erzählt von einer Kindheit im ländlichen Bayern. Von Friedrich Arnis Kindheit und von seinen Eltern. Einem syrischen Studenten und einer Schlesierin, auch sie damals in den 50ern neu in Bayern. Denn ihre Familie wurde zu Kriegsende aus Schlesien vertrieben. Herzlich willkommen, Friedrich Arni. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon aufgezählt, wie vielfältig Ihr Schreiben ist und wie produktiv Sie auch sind. Wie kann man sich Ihr Arbeiten vorstellen? Arbeiten Sie immer rund um die Uhr?
Ich arbeite, wenn ich arbeite, viel. Und wenn ich nicht arbeite, dann ist es nicht so, dass ich ständig darüber nachdenke, dass ich jetzt was arbeiten könnte. Also ich nehme mir manche Dinge vor, mache Entwürfe. Und also gerade bei Romanen gibt es Exposés oder langsame Vorstufen und dann irgendwann fange ich an zu schreiben, wenn ich meine Figuren kenne. Bei Gedichten und solchen Texten, die müssen spontan kommen und dann arbeite ich mit dem, was ich spontan geschrieben habe. Also es gibt schon auch lange Phasen, in denen gar nichts passiert. Oft passiert was, was natürlich schön ist.
Ja, wundert mich, da tatsächlich ja jedes Jahr mindestens ein Buch erscheint. Das wirkt so, als würden Sie wirklich immer fleißig sein.
Ja, ich habe einen negativen Hang zum Fleißigsein. Also das ist manchmal gar nicht so gut, weil es eben in so eine Zwanghaftigkeit ausartet. Also das geht mir dann selber ein bisschen auf den Wecker. Aber ich habe immer gern geschrieben. Also Schreiben ist ja schon auch meine Art, in der Welt anwesend zu sein. Und deswegen mache ich es gerne.
Spielt auch in Schlupfwinkel in Ihrem neuen Buch eine Rolle? Erzählen Sie, wie die ersten Texte entstanden sind. Wichtig allerdings ist erstmal in diesem Text Ihr Vater und Ihre Mutter. Ihr Vater war Syrer, er ist 2012 gestorben. Sie haben das Thema Syrien schon in anderen Werken aufgegriffen. Also ich sah in Drama, im Roman, in der Lyrik. Und Sie haben die Ermittlerin Farisa Nasri erfunden. Die kam zuerst im Roman Letzte Ehre vor, das war 2021. Und jetzt zuletzt in Lichtjahre im Dunkel, da beerbt sie quasi ihren berühmten Ermittler Tabor Süden. Das war letztes Jahr. Seit wann schreiben Sie über Syrien?
Ich schreibe nicht über Syrien. Ich würde mir nicht anmaßen, über dieses Land zu schreiben, weil ich es zu wenig kenne. Es hat sich nur herausgestellt, eher unterschwellig erst beim Schreiben, dass in den letzten Jahren das syrische Identitäten in meinen Figuren schlüpfen und dass manche diese Vergangenheit haben, dass entweder sie selbst oder Vorfahren, Väter, Mütter aus der Gegend stammen. Ich habe das nicht gesucht. Es war kein konstruktiver Plan dahinter, sondern es kam unbewusst und ich habe begriffen, dass ich benutzen muss und dass das gut ist für meine Geschichten oder für manche meiner Geschichten. Diesen Hintergrund, den ich ja auch habe, ohne dass ich Arabisch sprechen kann. Also das sind eher dann eben autobiografische Zusammenhänge.
Kommt das verstärkt vor in Ihrem Werk, seit Ihr Vater tot ist, 2012 gestorben?
Schwer zu beantworten, die Frage. Also kann schon sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Das weiß ich nicht. Ich habe nach dem Tod meines Vaters ein Gedichtband geschrieben, der ist im Zimmer meines Vaters. Da habe ich einige Dinge aufgearbeitet, beziehungsweise habe versucht, seine Abwesenheit zu beschreiben und das, was das für mich bedeutet oder früher sein Schweigen, was das für mich bedeutet hat. Und möglicherweise kam die Inspiration, mal Figuren zu nehmen, die einen syrischen, arabischen Hintergrund haben. Kann schon sein.
Sie haben jetzt erstmals eine Autobiografie oder eine Teilautobiografie publiziert. Das ist die Geschichte des jungen Friedrich Arni mit zwei ihm bis zuletzt rätselhaft bleibenden Eltern, die sich ganz offenbar auch gegenseitig rätselhaft waren, die sich auch sehr viele Verletzungen zugefügt haben. Meinem Eindruck nach vor allen Dingen die Mutter dem Vater. Kennengelernt haben sich die beiden Ende der 50er Jahre im bayerischen Städtchen Kochel, das der Erzähler später rückwärts gelesen nur Le Choc nennt. Dort wurden Sie auch 1959 geboren und dort gab es mal ein Goethe-Institut. Herr Arni, würden Sie uns eine kleine Passage über diesen Ort vorlesen?
Das Wirtschaftswunder erreichte auch das Voralpenland. Die Dörfler lebten vom Tourismus, sommers wie winters. Neue Wirtshäuser und Pensionen mit sogenannten Fremdenzimmern entstanden. Wanderwege und Seilbahnen wurden gebaut, Skilifte und Spaßbäder. An dem Windschatten all des kommerziellen Unterhaltungs- und Vergnügungstrubels eröffnete auf einem Hügel am Dorfrand ein Goethe-Institut. Sudetendeutsche, Schlesier, Schwarze, Hellhäutige, Dunkelhäutige, ein babylonisches Sprachengewirr, das einen einzigartigen Klang erzeugte, kosmisch eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirche, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnern der Gebirgsschützen. Und an einem Sonntagnachmittag im Frühjahr 1958 im traditionsreichsten Gasthaus des Ortes wurde zum allwöchentlichen, grirbigen Beisammensein für jedermann geladen, erschien der Syrer meiner Mutter auf der Tanzfläche.
Dankeschön, Friedrich Arni. Eine Passage aus Ihrem neuen Buch Schlupfwinkel. Ja, das ist der Syrer meiner Mutter, so heißt Ihr Vater öfters im Buch. Da ist eine große Distanz zwischen Vater und Erzähler. Die Eltern heiraten erst 7 Jahre später, leben bis dahin auch nicht zusammen. Der Vater kommt manchmal zu Besuch, er hat ein Zimmer irgendwo. Der Sohn ist aber nie dort, darf von Seiten der Mutter wahrscheinlich nicht hin und kann es sich auch nicht vorstellen, wo der Vater eigentlich lebt. Also die Eltern ziehen erst später zusammen. Der Junge weiß fast nichts von seinem Vater. Warum nicht? Und warum kommt er ihm auch später als Erwachsener nicht wirklich nahe?
Zwischen uns, zwischen meinem Vater und mir, war immer eine gewisse Distanz, was ganz bestimmt auch damit zusammenhing mit der Dominanz meiner Mutter, die sozusagen den Haushalt gemacht hat, die die Erziehung erledigt hat, die sozusagen das ausführende Organ des Familienlebens war, während mein Vater am Anfang studiert hat, später im Krankenhaus gearbeitet und dann eine Praxis eröffnet hatte. Also er war wenig da, er hatte wenig Zeit, er musste einfach arbeiten auch und Geld verdienen und das war auch seine Leidenschaft. Er wollte Arzt werden und ist dann ja auch geblieben in dem Dorf. Er hätte ja auch zurückgehen können nach Syrien. War ja ursprünglich der Plan auch seiner Eltern. Also es war viel Arbeit im Spiel, viel Notwendigkeit der Abwesenheit. Also man konnte sich nicht dauernd kümmern, ja, um den Boom. Ich war viel bei meiner Großmutter. Das fiel mir natürlich irgendwann auf, dass da sozusagen so ein Missverhältnis besteht zwischen der Anwesenheit der Mutter und der Anwesenheit des Vaters und der Anwesenheit der Großmutter, die mir natürlich sehr nah war und immer auch sehr freundlich gesinnt war.
Der Großvater auch. Von dem erzählen Sie auch viel Schönes, wie er Sie als Kind durchs Dorf getragen hat auf den Schultern.
Der Großvater war sehr wichtig. Er starb, als ich 7 Jahre alt war. Und er war halt da. Ja, also das war halt der Unterschied zum Vater, der halt nicht da war und der auch nicht so wahnsinnig gut gelitten war als Syrer, sondern mein Großvater hat sich gekümmert und die Großmutter. Und so bin ich halt da in deren Obhut aufgewachsen, was natürlich auch sehr schön war.
Ja, der Vater war nicht da, der durfte auch nicht da sein. Es gibt da eine unglaublich herzzerreißende Szene. Als der Großvater gestorben ist, dann gibt es so eine Art Leichenschmaus und der Vater ist nicht eingeladen und er klopft ans Fenster und er wird nicht eingelassen. Das hat mir das Herz zerrissen.
Ja, eine schwierige Szene, weil wie das ganze Buch, die ganze Geschichte, ich nicht geplant hatte. Ich habe das begonnen zu schreiben, als meine Mutter dement wurde, vor 2,5 Jahren. Und plötzlich kamen mir bestimmte Erinnerungen und ich habe angefangen, das zu schreiben und das schrieb sich von selbst. Ich habe mich an Dinge erinnert, an die ich lange nicht gedacht habe. Und andere Dinge konnte ich mich nicht so genau erinnern, die habe ich dann fiktional aufgefüllt. Aber nicht ganz fiktional wahrscheinlich. Und solche Szenen wie die, dass der Vater dann nicht eingelassen wurde, die haben mich beim Schreiben natürlich auch erschüttert, weil mir das plötzlich wieder vor Augen stand, wie das war, ja, und wie das gewesen sein muss für ihn, ja, und so weiter. Also da gab es wahrscheinlich noch mehrere Szenen, die ich jetzt nicht beschrieben habe, die ähnlich waren. Ja, also Vater war nicht erwünscht.
Ja. Haben Sie quasi spontan und ohne viel nachzudenken mit diesem Buch begonnen? Oder gab es eine Frage, die Sie umtrieb? Wollten Sie Ihren Vater besser verstehen, Ihre Mutter oder sich selbst?
Ich wollte verstehen, was passiert. Also mein Vater war tot, ja, dann 10 Jahre, 11 Jahre schon. Und dann wurde meine Mutter krank und kam ins Krankenhaus. Stellte sich eben heraus, dass es eine beginnende Demenz ist. Und musste viel organisieren, Pflegekraft und so weiter. Im Haus musste viel gemacht werden. Und eines Tages kam ich nach Hause und fing an zu schreiben. Und zwar genau das, was am Anfang dieses Buches steht. Mein Vater ist gestorben, er liegt da noch im Krankenhaus, tot. Und meine Mutter steht da. Und das fiel mir ein, das kam mir in den Sinn und ging nicht mehr wieder weg. Und so habe ich angefangen, eine Geschichte aufzuschreiben, nur für mich. Und das ging dann 4 Wochen so weiter und dann war es fertig und dann habe ich ein bisschen korrigiert und habe eine Rohfassung dann meinem Verlag geschickt, meinem Lektor, und habe gesagt, lies das mal. Das ist jetzt nur ein Text von mir und vielleicht arbeite ich dran weiter, vielleicht kann man irgendwas machen. Einfach nur lies es mal, ob das überhaupt zum Weitermachen taugt. Und dann kam die Reaktion, war, man könnte aus dem Text auch ein kleines Buch machen. Ja, und dadurch ist das Buch jetzt da. Sonst hätte ich gesagt, ja, dann lasse ich es noch liegen, das Manuskript, und schauen wir mal. Aber durch den Zuspruch des Verlags ging es voran.
Ihr Buch erzählt auch von Wut. Also es ist eine ordentliche Wucht auch dahinter. Von Ihrer Wut? Auf wen genau? Auf sich selbst auch?
Es ist viel Wut im Spiel und die meiste Wut war auf mich selber. Also weil ich immer das Gefühl hatte, damals schon, aber auch noch in meinen 20ern und bis in die 30er Jahre hinein, dass ich da hätte damals viel rigoroser auftreten müssen, dass ich mich mehr hätte wehren müssen und nicht nur in meinem Zimmer sitzen, in meinem Schlupfwinkel und schreiben und lesen und das alles sozusagen in mich hineinfressen. Das hat mir auch nicht gut getan, das war nicht gesund, aber ich hatte keinen anderen Weg. Ich musste das so machen und habe das durchgezogen. Also die Wut war am allerstärksten auf mich, viel weniger auf meine Eltern oder meinen Vater, der nicht da war, wenn ich ihn gebraucht hätte, oder die Mutter, die mich nicht verstanden hat. Das war eigentlich normal. Ja, aber was ich nicht als normal empfunden habe, war mein Verhalten.
Sie werfen dem Jungen von damals seine elende Bravheit vor und auch, dass er das Schweigen, das die Familie beherrscht hat, auch übernommen hat. Verschweigen, viele Geheimnisse, viele Dinge nicht aussprechen.
Ja, das Schweigen war für mich schon auch positiv. Meine Vorstellung war, dass ich besser schweigen kann, dass ich nicht Schweigen habe oder wahrnehme als Bestrafung, als sozusagen Ablehnung von etwas oder jemandem, sondern dass ich das Schreiben fülle, das Schweigen fülle mit Schreiben, dass ich mich erfinde, indem ich still bin, indem ich in meinem Zimmer bin, an meinem Tisch sitze und da etwas schreibe, etwas kreiere, was dann ich bin, ja, auch wenn es um eine andere Person geht. Ich habe immer schon über andere Personen geschrieben und so ein bisschen meine Gefühle damit verarbeitet. Und das war mein positives Schweigen. Ich habe denen anderen eigentlich das Schweigen geklaut und habe was Schönes draus zu machen versucht.
Im zweiten Teil des Buches wird aus dem Ich, dem Jungen, plötzlich auch ein Georg. Da heißt das Kind dann Georg. Das ist so eine Art Erzähltaktik, die das Kind ein bisschen in die Distanz rückt, war mein Eindruck. Warum diese erzählerische Distanz oder plötzlich diese leichte Fiktionalisierung der eigenen Vergangenheit?
Zunächst mal ist es so, dass mein dritter Vorname Georg ist.
Ach so.
In diesem zweiten Kapitel sozusagen die Erfindung des Autors beschreiben wollte oder nachempfinden wollte. Und deswegen war es für mich auch gut, so eine Distanz zu haben. Also mich selber in der dritten Person zu beschreiben. Von außen. Ich erfinde mich als Autor in diesem zweiten Kapitel. Deswegen die dritte Person.
Sehr interessant. Das Buch ist autobiografisch, aber es ist auch ein Erzählwerk. Und mir ist aufgefallen, weiß es ja, in Ihren Krimis spielen vermisste Personen sehr häufig eine Rolle. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Hier jetzt wiederum erzählen Sie von irgendwie heimatlosen Eltern, displaced persons, alle beide auf ihre Weise, die dem Erzähler nie so richtig kenntlich, nie so richtig greifbar werden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Schlupfwinkel und Ihren anderen Büchern?
Ich hoffe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Geschichte, Schlupfwinkel, und all meinen anderen Sachen. Weil auch die anderen Figuren in den Romanen sind ja auch Spiegelungen und Echos von mir und von meiner Welt, von meinem Leben. Also ich bin da ganz zu Hause, ja, in meiner Gesamtwelt. Ich bin vielleicht einer jetzt auch, der verschwunden ist und sich selber sucht.
Sie haben jetzt viel aus Ihrer Kindheit offenbart, natürlich nicht alles, aber schon vieles und auch vieles, was sich sehr, sehr schwer und sehr, sehr tiefgreifend liest, was mich auch ziemlich berührt und auch oft ziemlich traurig gemacht hat. War es schwer, sich durch das Buch der Öffentlichkeit so zu offenbaren? Und wenn ja, warum haben Sie es trotzdem gemacht und gewagt auch?
Bis zu dieser Buchmesse habe ich nicht so viel darüber nachgedacht. Aber jetzt merke ich, dadurch, dass das Buch da ist und dass ich Gespräche darüber führe, dass das doch mir sehr nahe geht. Also ich dachte, ich wäre cooler damit, aber ich bin es nicht. Also ich muss jetzt praktisch dieses Buch ein zweites Mal bewältigen, ja, in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt neu für mich. Eine so starke Erfahrung mit einem gedruckten Buch habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich versuche es jetzt irgendwie hinzukriegen.
Unter anderem hier im Gespräch, ja. Das Buch Schlupfwinkel ist eine Art Teilautobiografie. Die Kindheit nimmt großen Raum ein, aber die Zeit des Erwachsenseins, die wird dann später quasi in großen Schritten dekadenweise so ein bisschen abgehandelt oder zusammengefasst. Darin kommt Einsamkeit oft vor, viel Alkohol, aber eben auch das Schreiben. Möchten Sie denn trotz der Erfahrung jetzt hier auf der Buchmesse und wie schwer es ist, darüber zu sprechen, möchten Sie doch gerne noch mehr über Ihr Leben schreiben? Ist da Schlupfwinkel womöglich erst der Anfang?
Es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ja, vielleicht schreibe ich noch etwas aus diesem autobiografischen Kosmos auch in der Form. Ich habe es jetzt nicht geplant. Es ist nicht in mir. Es geistert auch nicht in meinem Zimmer herum. Möglicherweise nicht. Ja, aber ich würde es nicht ausschließen. So wie ich auch dieses Buch nicht geplant hatte, kann sein, dass ich nochmal eines nicht plane und trotzdem schreibe.
Ja, bin gespannt. Vielleicht sprechen wir dann wieder. Friedrich Arni, vielen Dank für Ihren Besuch im Ü-Wagen. Schlupfwinkel heißt Ihr neues Buch. Untertitel Fantasien über eine fremde Heimat. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Für die Sendung musste ich dieses Gespräch ein wenig kürzen. Sie finden es in kompletter Länge auf unserer Website swrkultur.de. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bedanke mich nun herzlich bei Ihnen, Friedrich Arni, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Preise, Preise, Preise. Zur Frankfurter Buchmesse werden jedes Jahr etliche Preise verliehen. Auch heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, auf den kommen wir noch. Wichtig ist aber auch die Verleihung des deutschen Jugendliteraturpreises. Den gibt es in mehreren Kategorien, von Bilderbuch bis Jugendroman. Svenja Kretschmer war bei der Preisverleihung dabei und sie findet...
Eher unpolitisch. So kann man die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreises zusammenfassen. Zumindest dann, wenn die Preise der Kritikerjury im Fokus stehen. Gute Bücher, herausragende sogar, aber eben nicht die politischen. Und das, obwohl der Anteil an politischen Büchern unter den nominierten Titeln sehr hoch war. Die Kraft der Fantasie. Der Wert der Freundschaft und echter Begegnungen, die Möglichkeiten eines Perspektivwechsels und des Humors, das sind die Themen der Gewinnertitel. Es sind die trostspendenden Bücher, die die Kritikerjury auswählte. Und das, obwohl Jan Standke, Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur, auf der Preisverleihung betonte:
Der Deutsche Jugendliteraturpreis ist nicht nur die wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland, er ist auch ein gesellschaftliches Bekenntnis zu einer Literatur, die jungen Menschen etwas zutraut. Denn Kinder- und Jugendliteratur ist keine pädagogische Beilage, sondern sie ist Weltdeutung in Sprache und Bild.
Auffällig dabei ist außerdem der immer stärker werdende Trend zu einem größeren und vielfältigeren Bildanteil durch alle Kategorien hinweg. Mehr Illustration und Gestaltung im Kinder- und Sachbuch und zum Teil auch im Jugendbuch. Auch Jan Standke hob die Wichtigkeit von Bildern hervor.
Lesen ist eine Zukunftskompetenz, ja mehr noch, Lesen ist eine Überlebenskompetenz in einer Welt, die sich rasant verändert. Politisch, gesellschaftlich, technologisch und in der die Bilder immer wichtiger werden. Die herausragenden Bilderbücher und Illustrationen, die heute unter den Nominierten sind, zeigen, lesen heißt auch sehen. Wer Bilder versteht, lernt zu unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Inszenierung.
Eine wichtige Kompetenz. Und Bilder lesen lernen, das fängt schon im Kleinkindalter an. So wie bei Regentag vom Illustrator Jens Rasmus, Gewinner in der Kategorie Bilderbuch. Regentag ist ein herausragendes Bilderbuch ab 4 Jahren. Darin langweilen sich 2 Kinder zu Hause. Die beiden und ihre Umgebung sind zunächst in schwarzen Linien gezeichnet. Als sie langsam ins Spiel finden, entfalten sich kräftige Acrylmalereien auf den Seiten, die die Fantasiewelt der Kinder in satten Farben zeigt. Ein Buch, das die Kraft und Wohltat von Fantasie feiert und Kinder in ihrem Spiel ernst nimmt. In der Kategorie Kinderbuch gewinnt der Roman Himmelwärts von Autorin Karin Köhler und Illustratorin Bea Davies. Er richtet sich an Kinder ab 10 Jahren und mutet ihnen die intensive Auseinandersetzung mit dem Tod zu. Denn die Mutter des einen Mädchens ist gestorben. Ernste Themen sind wichtig für Kinder, findet Iris Kruse, die Vorsitzende der Kritikerjury.
Der Zumutungsdiskurs ist sehr wichtig beim Nachdenken über die Frage, was ist eigentlich gute Kinderliteratur? Und entscheiden wir uns dafür, dass Kindern alles zuzumuten ist, was das Leben eben ausmacht, dann werden Gestaltungsfragen und Fragen des Wie des Erzählens sehr groß.
Himmelwärts mutet Kindern auf einfühlsame und literarische Weise die Auseinandersetzung mit Tod und Trauer zu, die nun einmal auch Lebensrealität für viele Kinder ist. Und tatsächlich nimmt sich der Roman auch den Raum für eine kunstvolle Gestaltung. Illustratorin Bea Davies fügt dem Text größtenteils abstrakte, aber sehr stimmungsvolle Bilder in verschiedenen Drucktechniken hinzu. Himmelwärts erzählt vom Erinnern, vom Forschen als kindlicher Lieblingsbeschäftigung, von Freundschaft und der Verbindung mit dem, was mit dem Verstand nicht zu greifen ist. Denn die beiden Freundinnen versuchen, Kontakt zu Tonis verstorbener Mutter aufzunehmen. Eine Überraschung ist übrigens der Gewinnertitel »Und die Welt, sie fliegt hoch« von Sarah Jäger in der Kategorie Jugendbuch. Darin geht es um die entstehende Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen in Chatform. Nominiert war das Buch auch von der Jugendjury. Werden 4 der Preise von einer erwachsenen Kritikerjury vergeben, gibt es auch eine Jugendjury, die einen zweiten Jugendroman auszeichnet. Die Jugendjury, bestehend aus 6 Leseklubs, entschied sich für einen Roman mit ganz klarem politischen Thema, nämlich dem Klimaaktivismus. No Alternative von Dirk Reinhardt erhielt den Preis der Zielgruppe selbst und widmete ihn den Klimaaktivistinnen, mit denen er in der Vorbereitung auf sein Buch gesprochen hat. Die Jugendjury begründete ihre Wahl so:
Wir verleihen den Preis der Jugendjury Dirk Reinhardt, weil er es versteht, sich mit den Stimmen einer jungen Generation und deren Einsicht auseinanderzusetzen. Empathisch und gewissenhaft durchleuchtet er die verschiedenen Perspektiven im Umgang mit dem Klimawandel und bietet einen ganz neuen und wichtigen Blick auf Klimaaktivismus, der Veränderungen nicht nur fordert, sondern auch erwartet.
Insgesamt war dieser Jahrgang ein starker, ausgezeichnet durch hohe literarische und gestalterische Qualität, starke Stimmen und Mut zu neuen Formen.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2025. Svenja Kretschmer war bei der Preisverleihung dabei. Alle Gewinnerinnen und Gewinner finden Sie auch nochmal auf unserer Website. Und jetzt kommt der Verlagsstand von Lux, sehr beliebt bei jungen Mädchen. Und daher gibt es dort auch eine weitere Schlange.
Wie heißt ihr?
Ann-Sophie.
Lehrmarie. Und woher kommt ihr?
Ibbenbüren, in der Nähe von Münster. Ja, also Nordrhein-Westfalen ist das.
Und wie lange steht ihr schon in dieser Schlange?
So 10 Minuten.
Und was glaubt ihr, wie lange ihr noch steht, bis ihr dran seid?
Also so 30 Minuten, so ungefähr.
Und was ist das für eine Schlange? Also worauf wartet ihr hier?
Lux, das ist so ein großer Buchverlag ist das.
Was bieten die an?
Also auf jeden Fall sehr viele Bücher, sehr viel auch Charakterkarten, ne, was uns auch interessiert. Genau, also auch Farbschnitte so, exklusive hier.
Farbschnitte heißt, also Buchrücken, Buchgestaltung oder was heißt das genau?
Also Buchschnitt, also die Seiten quasi sind sozusagen farbig und genau. Und das ist exklusiv, gibt es ja hier welche, die es woanders nicht zu kaufen gibt.
Das heißt, ihr wollt hier auch einkaufen?
Ja, wahrscheinlich schon.
Habt ihr besondere Bücher schon im Sinn? Habt ihr quasi so eine innere Einkaufsliste oder lasst ihr euch überraschen?
Also ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, aber es gibt hier auch so einen Schlüsselanhänger, den finde ich sehr schön, den denke ich, werde ich kaufen.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Danke.
Ich begrüße jetzt die Autorin und Übersetzerin Annette Hug bei mir im Ü-Wagen auf der Frankfurter Buchmesse. Annette Hug ist der bzw. die Tausendsassa des philippinischen Gastlandauftritts, denn sie ist die einzige Tagalog-Übersetzerin im deutschsprachigen Raum. Die knapp 40 neuen Bücher, die zur Messe erschienen sind, wurden großteils aus dem Englischen übersetzt. Viele Filipinos schreiben auch direkt auf Englisch.
Vier Titel aber wurden aus dem Tagalog übersetzt und das hat Annette Hug gemacht. Und es sind die allerersten Tagalog-Buchübertragungen bei uns überhaupt. Annette Hug, vielen Dank für die tolle Bereicherung.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ja, wie ist es denn so, die einzige Tagalog-Übersetzerin zu sein in diesem Philippinenjahr? Und damit sind Sie ja auch eine ganz besonders eingeweihte Philippinen-Versteherin. Haben Sie viel zu tun auf der Messe?
Das ist ein Euphemismus, ja. Ich bin eigentlich ununterbrochen unterwegs. Aber aufregenderweise treffe ich durchaus, kommen natürlich jetzt auch Leute auf mich zu. Einige kenne ich schon, die durchaus auch sehr gut Deutsch und sehr gut Filipino oder Tagalog können oder eine andere philippinische Sprache. Und etwas vom Aufregendsten ist es, diese Netzwerke zu knüpfen und zu schauen, wie wir nachher weitergehen, um dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr die Einzige bin.
Das heißt, da kommen Leute auf Sie zu, die fragen so, wie wird man das, wie macht man das? Könnte ich auch mal was probieren?
Genau.
Ah ja,
genau.
Interessant. Ja, Dreh- und Angelpunkt dieses großen Philippinen-Auftritts hier auf der Messe ist die Gastlandhalle. Darin gibt es so mehrere Leseinseln, dazwischen ist viel freier Raum. Ich finde, man kriegt so ein richtiges Archipelgefühl, also man segelt quasi von Insel zu Insel in dieser Halle. Wie gefällt Ihnen der Pavillon?
Er gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Also mein erster Eindruck war ein bisschen, da kam ich rein und da waren fast keine Leute. Huch, das ist ja ganz leer.
Ja.
Und dann ging ich rum und sobald ich zum ersten Mal dann in eine der Inseln reinging, die auch eine Art Häuschen sind,
ja,
dann war ich sofort total geborgen und da sind ja Bücher ausgestellt als sehr wertvolle Bücher. Einige davon habe ich selber gekauft vor 30 Jahren am Luhanang Buaya von Armando Hernandez, sorgfältig eingepackt in Plastikfolie. So muss man Bücher aufbewahren wegen der Luftfeuchtigkeit und den Ameisen und Termiten, dass die bleiben. Und die sind eigentlich total billig gemacht. Und das hat mich gleich so angerührt. Das hat etwas vom Verhältnis zum Buch, also etwas sehr Prekäres. Und dass man diese Taschenbücher dann wie Goldschätze aufbewahrt. Und überhaupt, dann plötzlich hört man Musik. Es gibt viel Musik im Pavillon. Und dann war das so wie Manila. Man fühlt sich verloren, man weiß nicht, was soll das. Und kaum kann man bei Freunden eintreten, wird's wunderbar. Und dann führt das eine zum anderen. Ich glaube, das wird jetzt noch viel besser, weil jetzt kommen ganz viele BesucherInnen von auswärts. Und ich glaube, es ist wirklich ein Pavillon, der nicht protzt, sondern von Büchern und Menschen lebt.
Ja, tatsächlich. Am Anfang sind ja nur die Fachbesucherinnen und Besucher da und dann ist es eben noch nicht so voll. Und ab Freitag zum Wochenende hin wird es dann immer proppevoll. Es gibt in der Gastlandhalle zwei Podien, auf denen die ganze Zeit Programm läuft. Also da gibt es historische, es gibt kulturgeschichtliche, politische Debatten, Lesungen und auch Musik, wie Sie gesagt haben. Ich habe auch schon Hip-Hop gehört. Die Philippinen sind ja politisch kein ganz einfaches Land. Also es gab gerade unter Ex-Präsident Duterte erst diesen, ja, geradezu einen Kreuzzug gegen Drogengeschäfte. Da wurden Todesschwadronen ausgesandt, die wahllos Verdächtige töteten. Auch Journalisten wurden getötet. Das passiert heute auch ab und zu nochmal. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich alle auf den Podien frei äußern können?
Ja, also ich meine, zu diesem Thema Krieg gegen Drogen ist ja Patricia Evangelista da. Also ich habe den riesengroßesten Respekt vor ihr und die nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Und sie hat inzwischen auch einen Status, wo sie weiß, sie kann das Land auch verlassen, wenn es gefährlich wird.
Ja, Patricia Evangelista hat das Buch «Some People Need Killing» geschrieben. Sie war Journalistin für die Website Rappler und hat über die ganzen Todesfälle berichtet. Sie ist hingefahren, hat im Grunde katalogisiert. Eine gefährliche Arbeit.
Und sie hat vor allem, das ist ja an ihrem Buch so eindrücklich, sie hat immer mit den Angehörigen gesprochen. Also sie erzählt die Namen, sie erzählt die Geschichten hinter diesen Familien, die da erschossen wurden. Und zeigt auch, dass ich finde, es wurde ja irgendwie nicht ganz wahllos. Das habe ich auch bei eigenen Reportagen während jener Zeit erfahren. Da waren so Lokalfürsten oder so der Chef-Mafioso des Viertels, der auch die Elektrizität organisiert etc., der hat zuhanden der Polizei Listen gemacht. Und deshalb ist ja Duterte auch vor Strafgerichtshof, weil es eben ein offizielles Programm war. Und am Anfang hat die Polizei noch
stolz Zahlen veröffentlicht von Leuten, die es erschossen haben. Und mit zunehmendem Druck wurde es ja dann immer mehr so, dass eigentlich ältere Formen wieder, die ich noch gekannt habe in den 90er Jahren, dass die, damals hieß das KAFGU, dass da so vigilante Gruppen im Auftrag der Polizei agiert haben.
Darüber wird hier auch erzählt und wird auch berichtet. Sie sagten, Patricia Evangelista ist da, quasi eine Star-Journalistin augenblicklich. Die Philippinen haben ihre Literatur bislang aber wenig promotet. Ja? Sie hatten meinem Eindruck nach kein großes Sendungsbewusstsein. Aber in den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, die Filipinos sind geradezu euphorisiert über ihren Auftritt. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Auftritt in Frankfurt auch bei den Filipinos da gerade was in Gang setzt?
Unbedingt. Man weiß noch nicht was, aber ich fühle diese Euphorie selber auch. Man lernt auch ganz viele Leute aus anderen philippinischen Szenen kennen.
Also die Filipinos untereinander.
Ja, genau.
Ja, hier.
Und da habe ich wirklich den Eindruck, dass hier nicht Seilschaften ausgewählt haben. Ich hatte immer das Problem, dass ich merkte, Freunde leiten mich immer an ihre Freunde weiter und ich bleibe so ein bisschen in denselben Netzwerken. Und hier ist es anders.
Frau Huck, Sie sind eigentlich Autorin. Sie haben 4 Romane geschrieben, unter anderem den Roman Wilhelm Tell in Manila über Nationalheld José Rizal und seine Tagalog-Übersetzung von Schillers Wilhelm Tell. In den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, haben Sie sich aber vor allen Dingen den Übersetzungen gewidmet. Vielleicht haben die Sie völlig in Beschlag genommen. Fühlen Sie sich denn aktuell eher als Autorin oder als Übersetzerin?
Ja, als Sie sagten, ich sei eigentlich Autorin, dachte ich schon.
Steckt schon drin.
Wie ist das mit dem eigentlich? Weil Wilhelm Tell in Manila ist ja ein Roman übers Übersetzen.
Ja.
Weil ein Übersetzer im Zentrum steht, der von Schiller Wilhelm Tell ins Tagalog übersetzt. Und da bin ich ja auch so richtig auf den Geschmack gekommen und merke, dass ich es gar nicht mehr so auseinanderhalten will. Natürlich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ein Roman, den ich etwa zu 2/3 geschrieben habe und dann unterbrochen habe, weil ich sagte, das ist ja jetzt oder nie, diese Möglichkeit zu übersetzen. Also habe ich nur übersetzt. Aber jetzt, denke ich, wird ja das auf ein etwas niedrigeres Niveau wieder gehen. Und das kommt mir entgegen, weil dann habe ich Zeit, diesen Roman fertig zu schreiben. Und da freue ich mich schon sehr. Aber ich merke, dass ich in meinem Art zum Schreiben inzwischen immer auch ein bisschen mehrsprachig denke und dann das auch mein Schreiben beeinflusst.
Bin gespannt auf Ihren nächsten deutschsprachigen Roman. Vielleicht kann man das daran ablesen. Jetzt sind Sie hier auf der Messe vor allen Dingen als Übersetzerin unterwegs und sind als solche gefragt, auch in Gesprächen, auf Podien und so weiter. Nach den Messen geht das Interesse an den Gastländern immer ein wenig zurück, weil einfach so viele Bücher auf einmal erschienen sind und das muss der Markt erstmal verarbeiten und verdauen. Trotzdem, vielleicht denken Sie auch an neue Übersetzungen. Haben Sie schon was im Köcher oder irgendwas im Sinn?
Ich habe 2 Autorinnen, von denen ich Texte kenne, die mir gefallen, wo ich denke, ich kann jetzt besser abschätzen, wie ich die auch aufbereiten könnte, um vielleicht einen Verlag zu finden. Das sind eben keine Romane. Das ist ein Grundproblem, dass hier der Markt sehr auf Romane fixiert ist. Auf den Philippinen viele Autoren aber gar nie einen Roman schreiben, sondern vor allem Gedichte, Kurzprosa. Und da gibt es Rowena Festin, Buang Nang Bayan. Das heißt so, eigentlich könnte man als Dorftrottel übersetzen. Man könnte es als Episodenroman bezeichnen, weil es immer um Dörfer geht auf der Insel Mindoro und Frauen, die als wahnsinnig gelten oder auch einen jungen Mann, der als wahnsinnig. Und es sind immer diese Figuren, die die Erinnerung der Geschichte an die japanische Besatzung haben und die auch die Brutalität der Dorfstruktur selber aufzeichnen. Und ich finde es eine wahnsinnig schöne Prosa. Ich bin ja auch einfach subjektiv. Ich finde, wenn mich ein Text anspringt, wenn ich Lust habe, mit diesem Text einige Monate zu verbringen, dann will ich es machen. Und um diese Subjektivität auch nicht zur Falle machen zu lassen, ist es natürlich wichtig, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir Gruppen bilden, dass auch andere zum Zug kommen, die zum Beispiel die große und eigentlich tolle Graphic Novel, Horror, New Adult Literatur, die jetzt hier auch verkauft wird, wo es inzwischen einen Agenten gibt dafür, die das aufnehmen können. Weil ich kann das beobachten, interessant finden, aber ich will das nicht machen.
Das können dann andere übernehmen und vielleicht, ja, vielleicht entstehen hier neue Übersetzungskompetenzen oder sie nehmen hier zumindest ihren Ausgang, wer weiß. Frau Huck, ich wünsche für weitere Buchprojekte, seien es eigene Romane, seien es Übersetzungen, sehr viel Glück. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Annette Hug.
Danke Ihnen, Frau Borchert.
Und die von Annette Hug übersetzten Autorinnen und Autoren heißen Luna Sikat Kleto, Ellen Nderain, Loelhati Bautista und Isabello de los Reyes. Die Angaben zu diesen Büchern finden Sie auch nochmal im Begleittext zu diesem Gespräch auf unserer Website. Und hier geht es jetzt weiter mit einer weiteren Schlange. Wie heißt ihr?
Vanessa.
Und Manuel.
Maria.
Domenica.
Und woher kommt ihr?
Ich komme aus Bonn.
Aus Bulgarien.
Aus Nürnberg.
Auch aus Nürnberg.
Und wie lange wartet ihr hier schon in dieser Schlange?
2,5 Stunden.
Ungefähr, ja, auch 2,5.
Und worauf wartet ihr?
Auf die Signierstunde von Sebastian Fitzek.
Also ihr seid ja echte Fans.
Ja, genau.
Ich eigentlich übersetze seine Bücher ins Bulgarische schon seit 2-3 Jahren. Ja. Und er ist in der letzten Zeit sehr populär in Bulgarien geworden. Hat schon viele Fans auch in Bulgarien.
Das ist ja cool. Sie sehen ihn hier jetzt zum ersten Mal?
Ja, zum ersten Mal. Eigentlich, das war einer der Hauptgründe, wieso ich hier bin, also zu der Messe gekommen bin, ja.
Toll, das ist ja super. Und habt ihr auch alle Bücher mitgebracht? Vielleicht das Neueste oder irgendwelche Bücher? Habt ihr Lieblingsbücher?
Ich habe Flugangst mitgebracht, weil das Lieblingsbuch von meinem Freund ist. Ich stehe für ihn hier.
Ich habe Horror Date mitgebracht, also denn das ist sein letztes Buch, also vorletztes schon. Und ja, ich wollte das haben. Also die anderen hoffe ich als Übersetzer zu lesen.
Ja, und wir haben solche speziellen Signierblätter, sag ich mal, die man in die Bücher kleben kann. Und ja, die lassen wir dann signieren und die kommen dann ins bereits vorbestellte neue Buch Der Nachbar.
Sehr schön. Schlange stehen für Sebastian Fitzek. Mindestens genauso gefragt war dieses Jahr aber auch Karl Schlögl. Denn der Historiker Karl Schlögl ist dieses Jahr in Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Heute Vormittag wurde der Preis in der Frankfurter Paulskirche überreicht. Schlögl ist Osteuropa-Historiker und wird mit dem Friedenspreis geehrt, weil er, Zitat, in seinem Werk empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen verbindet. Eindringlich warnt er vor dem expandierenden Russland. Mein Kollege Frank Hertwig ist nun zu mir ins Studio gekommen. Er hat die Preisverleihung gesehen. Guten Tag.
Hallo.
Ja, Karl Schlögl hat seine Dankesrede gehalten. Eine fröhliche Angelegenheit war das nicht, oder? Was hat er gesagt?
Nein, das war insgesamt keine fröhliche Veranstaltung. Das war von Anfang an natürlich sozusagen unter der Perspektive der Situation in der Ukraine. Karl Schlögl hat interessanterweise gleich am Anfang den Horizont noch aufgemacht. Er hat gesagt, es gibt natürlich auch andere Gebiete, über die man nachdenken müsste. Er hat an das Massaker der Hamas erinnert, an die Toten im Gaza. Er hat an den Sudan erinnert. Also er hat schon versucht, das nochmal aufzumachen, das ganze Thema. Hat auch nochmal daran erinnert, dass das Thema Krieg immer eine große Rolle spielte bei den Friedenspreisreden. Also er hat dann nochmal erzählt, klar, die ersten Friedenspreisrede unter dem Eindruck noch des Zweiten Weltkriegs, dann die Frage der atomaren Aufrüstung. Also dann später, dann nach 89 hat es sich irgendwie wieder beruhigt, aber jetzt natürlich in den letzten Jahren irgendwie dominierend der Ukraine-Krieg. Und für ihn, glaube ich, extrem wichtig ist diese Frage, also er hat immer über Krieg nachgedacht und Frieden, aber die Frage eigentlich 2014, warum habe ich das nicht verstanden? Warum konnte ich das nicht vorhersagen? Und das kam, glaube ich, sehr wuchtig an, weil er sagt, Politiker und so haben sich da nicht den Kopf zerbrochen. Und er sagte, was habe ich nicht gesehen, dass ich dieses als Experte nicht prognostizieren konnte? Und dann hat er quasi nochmal neu angesetzt, hat ein bisschen biografisch erzählt und hat auch versucht zu zeigen, welcher Raum ihn immer interessiert hat, nämlich unterhalb des Kalten Krieges, wenn man so will, unterhalb der Dichotomie, das große Thema Mitteleuropa. Und in diesem Kosmos Mitteleuropa ist natürlich die Ukraine ein ganz starker Player. Also das war, glaube ich, sehr klug aufgebaut. Und er hat quasi aber erst 2014 erkannt, wie wichtig die Ukraine und die Unabhängigkeit und die Nation der Ukraine eigentlich zu beschreiben ist. Das ist das, was er sich als Historiker vorwirft. Und dann hat er einen Blick nochmal nach Deutschland gewendet und gesagt, okay, warum waren wir Deutschen eigentlich so blind? Das ist die große Frage, von der er glaubt, die muss auch nochmal gestellt und die muss nochmal thematisiert werden. Warum hatten wir kein Gespür für das, was da passieren wird?
Ja, Friedenspreisreden, die vor allen Dingen vom Krieg handeln. Ich muss sagen, ich fand die Rede recht quälend. Viel Leidensbericht aus den Kriegen dieser Welt, viel verbale Konfrontation auch gegen Russland. Ich finde, Warnung ist wichtig, Verteufelung, aber auch eine Art der gedanklichen Blockade. Hatte die Rede für dich überraschende Aspekte?
Ich würde es ganz anders sehen. Er hat auch darauf bestanden, dass er natürlich ein großer Freund der russischen Kultur ist. Das sagte er explizit. Ich liebe Russland. Also er hat immer einen Bezug zu Russland. Und das muss man, glaube ich, mit bedenken. Es geht um Putin. Und da sagt er natürlich, da haben wir uns immer Illusionen gemacht. Da haben wir immer gedacht, da haben wir immer versucht zu begründen, warum Putin sich so verhält, wie er sich verhält. Aber er sagt, und das fand ich ganz gut beschrieben, er ist ein Meister der Eskalationsdominanz. Er ist jemand, der mit Angst arbeitet und er arbeitet heute auch so mit Angst. Also er würde da immer unterscheiden zwischen Putin und Russland und auch noch dem russischen Volk.
Die Laudatio auf den Preisträger, die hielt heute die Autorin Katja Petrovskaja. Die lebt in Berlin, schreibt auf Deutsch, aber sie stammt aus Kiew. Sie schreibt auch immer wieder über die Ukraine. Ihre Rede war sehr emotional. Was hat sie gesagt?
Ja, also ich glaube, sie hatte so einen entscheidenden Punkt. Es war eine Veranstaltung, eine Demonstration 2022 nach dem russischen Überfall in Berlin, wo sich die Freunde und Ukrainer getroffen haben. Und da war eben Karl Schlögl auch und da hat sie ihn gesehen. Und da hat Karl Schlögl auch eine Rede gehalten und das war ihr, glaube ich, sehr wichtig. Es war eigentlich ihr Grund für die Zusage, dass sie gesehen hat, wir haben da jemand. Und es war für sie dann das Gefühl, wir sind nicht allein als Ukrainer, sondern es gibt Menschen in Europa, die verstehen, wie wir denken. Und bei Schlögl hat sie natürlich rausgearbeitet, was alle ausgearbeitet haben. Das ist jetzt nur wirklich keine Überraschung. Ist natürlich sein Umgang mit Raum, mit dem Versuch, den Alltag zu integrieren. Diese Telefonbücher, Eisenbahnpläne, das ist jetzt oft gesagt worden, wie breit er in eigentlich diese Alltage der Menschen hineingeht und versucht, von dort aus Geschichte zu erzählen als Geschichten. Und das Fundamentale bei ihm, was, glaube ich, auch immer wieder zu Recht betont wird, ist natürlich, er reist überall hin, er schmeckt diese Länder, er versucht, die zu begehen, also Begegnungen der Städte, der Menschen. Das ist bei ihm ein fundamentales Prinzip, um Geschichte zu schreiben. Und das Zweite ist natürlich diese Zeitgenossenschaft, Geschichte immer, wie Walter Benjamin zu sagen, aus der Gegenwart her denken zu müssen.
Er wird ja auch als forschender Flaneur bezeichnet, jemand, der eben nicht nur im Büro sich mit Russland und der Ukraine befasst, sondern der einfach auch sehr viel reist. Bis heute. Zuletzt wurden mit Anne Applebaum und mit Serhiy Jadan immer wieder Menschen in der Paulskirche geehrt, die sich kritisch zu Russland verhalten. Jetzt auch Karl Schlögl. Ist das eine gute Entscheidung oder ist es so einseitig?
Ich glaube, die Entscheidung wird einem aufgedrängt durch die Situation in der Ukraine. Ich meine, man braucht ja nur jeden Abend Nachrichten gucken. Diese permanenten Steigerung der Angriffe auf die Ukraine, auf die Zivilbevölkerung. Man kommt da nicht mehr raus. Jeder wäre froh, wenn man den Preis mal in einer anderen Situation, in einen anderen Konflikt hin vergeben könnte. Aber ich glaube, der drängt uns jetzt wirklich sozusagen dazu, das immer in diese Richtung zu machen. Das sind keine Überraschungen, ich weiß das. Aber ich glaube, diesen Augenblick notwendig.
Dankeschön, Frank Hertwig. Und diese Woche ist auch ein neues Buch von Karl Schlögl erschienen. Es heißt Auf der Sandbank der Zeit. Erschienen ist es im Hansa Verlag. Das war das Lesenswert-Magazin zur Frankfurter Buchmesse 2025. Da war viel drin, aber auch in so einer Messe ist ja immer viel drin. Der Autor Friedrich Arni war zu Gast in der Sendung und auch die Übersetzerin Annette Hug. Wir besprachen die großen Preise der Messe und schauten, wofür und wie lange die Leute so Schlange stehen. Alle Gespräche, Beiträge und die ganze Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage und in der ARD-Audiothek nochmal zum Nachhören oder zum Weiterempfehlen. Die kleinen Musikeinspieler kamen heute vom Album Kulintang Kultura von Danongang Kalanduyan und seinem Palabunyan Kulintang Ensemble. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katharina Borchert. Gleich ist es 17 Uhr, dann senden wir zuerst die Nachrichten und danach übertragen wir live das Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage. Bleiben Sie dran.